Es geht um Fluxbox. Wer von Ihnen benutzt Fluxbox? Ah, doch, sehr gut. Dann wissen Sie auch, dass es alles sehr flexibel ist. Wir werden heute mal kurz hier über diese Sachen ein paar Mal drüber gehen. Wir werden uns sehr lange mit der Konfiguration und der Nutzung aufhalten, oder da werden wir uns hauptsächlich bewegen. Ich habe die Präsentation im Moment noch nicht zur Veröffentlichung irgendwie avisiert. Sollten Sie die unbedingt haben wollen, dann setze ich mich hier mit der Organisation auseinander oder halt mit meiner LUG Frankfurt, ob man das irgendwie ins Netz kriegt. Das kriegt man dann auch bestimmt hin. Mein Name ist Lars von der Brilje. Ich komme von der LUG Frankfurt. Meine Linux-Vita ist, dass ich Slackware lange Zeit lang benutzt habe, zuerst im Studentenwohnheim als Server und als Router, dann auch als Desktop. Ich habe dann umgeschaltet, so zu Zeiten von Windows XP, war so das Letzte, was ich auf dem Desktop wirklich benutzt habe. Dann hatte ich ein kurzes Intermezzo mit Debian und seitdem bin ich zufriedener Arch Linux Nutzer. Ich bin kein Profi, ich bin interessierter Amateur. Steigen wir gleich ein mit meinen Einstellungen. Was ist so meine Meinung, meine Einstellung? Ich sehe das alles als Werkzeug. Und ein Werkzeug hat immer einen definierten Zweck. Und zu diesem Zweck kann man ein Werkzeug gut benutzen. Blöd ist, dass man die Werkzeuge oftmals auch zu anderen Zwecken benutzen kann. Man kann auch mit dem Hammer und einem Meißel eine Schraube lösen. Das funktioniert, das ist halt blöd. Wenn man einen Schraubenschlüssel nimmt, funktioniert das schneller, einfacher und man kann die Schraube auch wieder benutzen. Der Missbrauch hier ist aber leider doof und gängig. Ich erlebe es immer wieder, dass Leute eine Sache erfinden und das ist dann ihr Baby und das muss man überall machen. Und das ist nicht nur in der EDV, das ist auch in der Pädagogik und so weiter. Da wird dann ein Werkzeug erfunden und das muss überall drauf. Software ist auch ein Werkzeug. Es muss die Arbeit, es muss mich unterstützen, es muss die Arbeit leichter machen, es muss die Arbeit schneller machen und es darf mich auf keinen Fall behindern oder gar bremsen, weil dann ist es blöd, dann taugt es nichts. Der Computer genauso. Und dann kommen wir jetzt auch schon in diese ganze Nummer rein, wo sich dann Fluxbox letzten Endes noch so ein bisschen abhebt gegen die Sicht, die ich gegen die Konkurrenten habe. Es kann sein, dass man in Plasma oder in GNOME diese ganzen Sachen auch machen kann. Vielleicht sogar auch so einfach machen kann. Ich weiß es nur nicht. Man muss es anpassen, da jeder sein eigenes Toolset hat, da jeder seine eigene Arbeitsweise hat, seine eigene Logik hat, muss natürlich auch jeder diese ganze Sache dann nach diesen Vorgaben zwingend nach seinen eigenen Vorgaben einrichten.
Your microphone is...
Danke. So, hört man mich jetzt wieder? Ich hoffe, man hört mich. Also, jeder muss natürlich nach diesen Vorgaben sein eigenes Werkzeug auch konfigurieren und einstellen, dass es einem auch wirklich in seinem Arbeitsfluss hilft. Natürlich braucht es Eigenleistung. Da sind wir wieder beim Knackpunkt. Da sind auch viele Menschen, die ich bisher gesehen habe, nicht gewillt, Eigenleistung zu investieren. Und viele glauben auch, dass man mit so einem komplexen Gerät wie dem Computer einfach umgehen kann, ohne irgendwas darüber zu wissen oder zu lernen. Verstehe ich, es erschließt sich mir nicht. Konfiguration. Eine Konfiguration ist niemals fertig. Deswegen habe ich die Konfiguration und die Nutzung in einen Punkt gesteckt, weil Vorgaben ändern sich. Die Programme ändern sich, die Aufgabenstellungen ändern sich. Und dann muss man natürlich immer wieder alles man muss es immer wieder mitführen, damit es auch in dem eigenen Sinne bleibt und dann im eigenen Sinne für einen arbeitet. Warum will ich jetzt Ressourcen schonen? Jeder, der Fluxbox kennt oder mal gehört hat, der weiß, das ist ein sehr ressourcenschonender Window Manager. Und warum nehme ich jetzt nicht Plasma oder GNOME? Die Wartezeit. Ich hatte das auch, dass ich dann dachte, Fluxbox, ja, das ist ja alles relativ trist und so. Und jetzt guck mal bei KDE, oh, das ist ja schick. Und hier noch ein Widget und da noch das und da noch das. Und dann wollte ich einen Terminal-Emulator aufmachen und dachte mir, warum muss ich 5 Sekunden auf den Terminal-Emulator warten, bis der offen ist? Das unterbricht mich in meinem Arbeitsfluss, will ich nicht haben. Und dann war ich wieder bei der Fluxbox, weil bei der Fluxbox habe ich einen Shortcut. Und bevor ich die Taste losgelassen habe, ist der X-Term offen und einsatzbereit. Ne, weniger Wartezeit und keine Ablenkung durch Shifi. Mancher Shifi geht, wenn er hilft. Dadurch, dass es alles seinen grundeigenen Einstellungen entspricht, muss man es natürlich selber machen. Steigt natürlich dann auch durch die Beschäftigung damit das eigene Kompetenzlevel, da kommt man gar nicht drum herum, das geht nicht anders. No. Es gibt jetzt eine Unterscheidung zwischen Window Manager und Desktop Environment. Ich glaube, die meisten von Ihnen kennen den, der ist aber in diesem Kontext jetzt wichtig, weil Fluxbox nämlich eigentlich ein Window Manager ist und der damit eigentlich per Definition kein Menü hat, keine Toolbar hat und auch nicht separat nutzbar ist. Ein Desktop-Environment stellt ja die komplette Infrastruktur zur Verfügung, unter anderem dann auch die größeren mit Indexierungsdiensten und allem Möglichen. Fluxbox ist ein Window-Manager und damit eigentlich, wie ich schon sagte, nicht autark nutzbar, aber es bringt alles mit, was man zur Nutzung braucht. Es bringt Menüs mit, mehrere. Es bringt die Toolbar mit, es bringt andere Sachen mit. Man kann mit Fluxbox autark arbeiten. Man kann es auch abschalten und in anderen Umfeldern, in Desktop-Environments einbetten. Auch in Plasma oder GNOME, das funktioniert. Ich bin da mal 10 Minuten dran gescheitert oder so und habe dann gesagt, das ist, ja. Es gibt aber, gibt es nicht mehr, glaube ich, sogar ein Ubuntu mit Fluxbox. Das war damals das Fluxbuntu, was standardmäßig mit Fluxbox ausgeliefert wurde. Ein wirklich kurzer geschichtlicher Abriss. Diese ganzen Boxen sind eigentlich alle abgeleitet von dem damaligen Blackbox. Das war Anfang dieses Jahrtausends. Ne, Openbox auch und so weiter. Da gibt es so ein paar, die da abgeleitet wurden. Viel mehr will ich da nicht drauf eingehen. Es ist schon sehr alt, es ist gut abgehangen. Es wird wohl auch noch entwickelt. Also ich habe gesehen im GitHub Repo, dass es Patches gibt. Aber es ist schon seit Jahren jetzt keine große Funktionalität mehr zugefügt worden. Ich vermisse aber auch persönlich nichts tatsächlich. Die Installation bei den großen Distros ist Fluxbox normal in den Repositorien mit enthalten. In diesen hier auf jeden Fall. Aber die Liste ist natürlich nicht vollständig so. Ansonsten ist Fluxbox schnell selber kompiliert. Die Binary von Fluxbox, wenn sie gestrippt ist, hat glaube ich 4,5 Megabyte. Auf Wayland läuft es nicht. Es sei denn, es läuft auf X-Wayland. Das habe ich nicht ausprobiert bisher. Da gab es für mich noch keinen, der Leidensdruck war noch nicht hoch genug, dass ich mich da jetzt einarbeite, das umzusetzen auf das neue System. Und damit kommen wir zur Konfiguration und zur Nutzung. Und alles ist Text. Und er wird immer lesbar sein. Das ist total gut. Und in allen diesen Dateien, die übrigens alle Dateien sind, die man zur Konfiguration und für alles braucht, das ist alles einfach lesbarer Text, einfach bearbeitbarer Text, der schnell editiert ist. Wir gehen jetzt durch die Dateien komplett einmal durch. War da eine Frage? Oder war nicht? Okay. Und ich erkläre mal ein bisschen, was die alle machen. Die Init-Datei. Die Init-Datei, da sind halt die Konfiguration zur Laufzeit. Prinzipiell sind die Dateien einmal in USR Share Fluxbox gespeichert, systemweit, und werden dann von da beim Anwenden für neue User in das Home-Verzeichnis .fluxbox kopiert, damit ein Default vorhanden ist. Den kann man natürlich auch dann im System ändern. Die Datei init ist auch während der Laufzeit änderbar. Das Problem dabei ist, wenn ich die ändere und gehe dann in das Menü, in das Root-Menü und ändere da irgendwelche Konfigurationen, überschreibt er meine Änderungen wieder. Das heißt, man ändert es in der Init, man speichert die Init, man lädt die Konfiguration neu, das ist gar kein Thema, und dann ist es drin und in trockenen Tüchern. So kann das aussehen und man sieht auch direkt, es ist ein relativ intuitiver Text, es ist kein Overhead groß mit drin, wie zum Beispiel in XML oder so, sondern eine Zeile, ein Wert, der wird gesetzt und dann ist es gut. Die Datei, das war es auch schon für die Init. Die wird geschrieben, da kann man dann sich durchkonfigurieren und wenn man das will. Was da drin steht, kann man aber normal auch über das Menü machen und dann läuft es. In der Datei Startup sind alle Einträge drin, die beim Hochstarten, beim Starten gestartet werden. Also Programme, die standardmäßig mit hochgefahren werden und so weiter. Es gibt, da kommen wir dann gleich noch drauf, es gibt mehrere Methoden, Programme beim Fluxbox-Start mit zu starten, aber das ist der Weg, den wir haben wollen. Man kann auch noch in der xinitrc kann man noch Programme starten, man kann in der Datei apps noch Programme starten und ich glaube, es gibt noch einen vierten Weg und das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man alle Wege mischt. Das sollten Sie nicht tun. Man sieht jetzt hier direkt ganz oben die Datei Startup ist ein Shell-Skript, ganz normales Shell-Skript. Total gut, weil wir damit eigentlich alle gut umgehen können. Die einzige Fingerfalle, die so direkt immer ins Auge springt und die auch jedem Mal in Popo beißt, ist, dass man das Ampersand irgendwo am Ende vergisst und sich wundert, warum Fluxbox nicht startet. Weil er nämlich bei dem einen Programm dann hängen bleibt. Und man sieht ganz unten, Exe Fluxbox ist dann ohne Ampersand. Das ist dann der eigentliche Start. Auf die Zeile unten mit dem Log kommen wir dann beim Troubleshooting später nochmal drauf. Dann kann man nämlich Fluxbox mitloggen lassen. Na, das ist so relativ einfach. Man kann auch Programme nach Fluxbox starten, nachdem Fluxbox hochgefahren ist, indem man wieder das Ampersand dann an Fluxbox dran macht und mit einem Sleep 1 dann entsprechend die anderen Programme mitstartet. Das Warten auf den PID von Fluxbox, auf die Process-ID von Fluxbox, hatte einen Grund und er ist mir entfallen. Grund war gut. Es tut mir leid. Hier kommen wir jetzt zur Tastenbelegung. Und das ist der erste Punkt, bei dem uns die ganze Nummer jetzt gleich ins Gesicht explodiert. Die Tastenbelegungen werden in Fluxbox Keys definiert. Auch Text, auch einfach, auch schnell zu ändern. Alles gar kein Thema. Es geht immer mit dem Format Modifizierer, Taste, Kommando, Argumente. Das ist so das Default, das Template für so ein Ding. Wer die Tasten nicht kennt, weil er Multimedia-Tasten auf der Tastatur hat oder irgendwelche Sondertasten haben will, der macht ein Terminal auf, startet XEV und da wird einem das dann alles angezeigt. Da steht dann linke Maus-Button, Left-Click, einmal drücken, einmal loslassen, für jede Taste drücken, loslassen mit Keysim, mit allen Informationen, die der X-Server liefert, die man braucht, um diese Tasten anzulegen und dann hier zu benutzen. Ummappen kann man in der Datei xmodmap, das ist ganz normal, das Vorgehen beim X-Server. Ich habe das zum Beispiel, dass ich bei mir flächendeckend US-Layout benutze, aber die Umlaute haben möchte und die habe ich dann in xmodmap umgemappt und habe die jetzt dann einfach mit drin und kann die benutzen. Ja, Kommentare gibt es auch. Die Kommandos werden jetzt in verschiedene Sektionen, in verschiedene Kategorien eingeteilt. Das sind die Mauskommandos, die Window-Kommandos, Workspace-Menü, Window-Manager, also was Fluxbox angeht, und die Special-Commands. Dieses. Ja. Es gibt viel zu viele. Es gibt einen Haufen Manpages. Ich habe nachher eine Aufstellung von Manpages, die ich alle für relevant halte. Da steht alles drin. Ich glaube, allein Fluxbox hat zwischen 5 und 10 Manpages, wo das alles drin steht, was man so braucht oder brauchen könnte. Ich habe hier jedenfalls nur so ein paar rausgepickt. Die Maus-Commands. Die Maus-Commands sind alle Kommandos, die man an die Maus binden kann. Und jetzt ist wieder der Punkt mit dem XF. Wenn ich eine Maus habe mit 20 Tasten und die alle auch wirklich belegen will, aber dann nicht weiß, wie die Taste heißt, wie ich die ansprechen kann, dann kann ich wieder mit dem XF reingehen und kann die Tasten drücken und dann gucke ich, was der X-Server ausgibt. Die Interaktion mit der Maus kann zum Beispiel jetzt also auch in Spezialitäten genutzt werden, wie Chaining, Makros, Switching, Keymodes und so weiter. Da kommen wir gleich noch drauf, was das alles ist. Das heißt also mehrere Befehle absetzen, mehrere Tastenkombinationen für einen Befehl. Komplett andere Befehle, einen kompletten anderen Shortcut-Satz aktivieren. Und sowas. Die Window-Commands. Diese Kommandos werden ausschließlich an das aktuell fokussierte Fenster gesendet. Mit den Ausnahmen on window und for each. Und jetzt merkt man schon, wo die Reise langsam hingeht, wenn da steht, eigentlich werden die Kommandos nur an das aktuell fokussierte Fenster gebunden. Es sei denn, ich will irgendein Kommando haben, was an alle Fenster geht oder an Fenster geht, und das sehen wir, oder das habe ich nicht so, weil das den Rahmen dann echt sprengt. Man kann das dann auch noch filtern mit regulären Ausdrücken und das ist jetzt dann der Punkt, warum ich sagte, es explodiert einem ins Gesicht. Die Workspace-Commands, die sind die Kommandos, die sich auf den Workspace, also auf die Arbeitsfläche auswirken. Mit den Arrange-Windows-Kommandos kann man dann und anklatter kann man die Windows dann wie Pseudo-Tiling anordnen per Shortcut. Das erkläre ich, da komme ich dann gleich noch drauf. Und mit Close All Windows kann man einfach alle Windows zumachen. Auf allen Desktops, also komplett Tabula Rasa. Das Menü kommen wir dann auch gleich noch drauf. Die Menü-Commands, die funktionieren hier auch alle. Also alles, was man ins Menü schreiben kann als Kommando, kann man auch als Shortcut definieren. Das geht dann auch andersrum. Und dann wird es in den Window Manager Commands gibt es jetzt so ein paar Kommandos, die halt Fluxbox steuern, die man gut gebrauchen kann. Wie den Restart. Was ist der Restart? Ne? Mit Exit ausmachen. Eine Programmausführung. Und der wird an die Shell geschickt. Und hier ist zu beachten, dass diese Shell-Erweiterungen, wie zum Beispiel die Tilde, wird nach Home-Username expandiert. Diese Erweiterungen funktionieren alle. Zumindest bei meiner Bash. Mit setenv kann ich eine Environment-Variable setzen. Mit setResource-Value setze ich einen Wert, der in der Init gespeichert wird. Ja, und das ist für den Window Manager. Und wir sind immer noch bei den Schnelltasten. Ne? Und das ist dann so der Punkt, mit dem mir wird nicht einfallen, dass man irgendwer irgendwo im Internet, dass ich da was gelesen hätte, dass man in KDE, in Plasma oder in GNOME per Schnelltaste irgendeine Environment-Variable definieren kann, um die einfach festzusetzen oder wieder rauszunehmen. Special Commands. Da wird es jetzt spannend, weil da wird es jetzt wirklich flexibel. Das war ja jetzt alles mehr oder weniger so Zeug, das können sie alle. Die Makro-Kommandos. Man sieht auch wieder den Aufbau. Man hat vorne die Modifier, das Mod 4 und das N. Das ist dann Steuerung M oder Alt M. Makro-Command und dann in geschweiften Klammern die Fluxbox-Kommandos, die der Reihe nach abgearbeitet werden. Hier kann man jetzt noch ein Programm vorher starten. Das Programm wird gestartet, wird danach mit Move to irgendwo hingeschoben und danach wird es mit Resize in der Größe verändert. Es gibt einen Delay, der verzögert die Ausführung. Es gibt einen Toggle Command. Damit läuft er zyklisch immer durch alle angegebenen Kommandos. Das habe ich zum Beispiel in meinem Laptop. Das ist ein Beispiel, was ich drin stehen habe, um mein Touchpad an- und wieder abzuschalten. Wenn ich nämlich dann die Maus anstecke und dann immer beim Schreiben auf das Touchpad gekommen bin, und vielleicht kennst du ein oder andere, man schreibt, man kommt drauf und merkt es nicht und schreibt irgendwo anders weiter. Da habe ich mir dann überlegt, ich will eine Kurztaste haben, um mein Touchpad auszuschalten. Bei mir in Kombination mit dem Conkey, wo dann drin steht, welchen Status das Touchpad gerade hat. Aber er schaltet immer jetzt in dieser Sache immer hin und her. Er schaltet es ab und aus und ab und aus. Ein Custom-Menü. Man kann mit Tastendruck ein eigenes, streng geheimes Menü öffnen auf dem Bildschirm, das sonst nirgends erscheint. Das habe ich für den Vortrag gelernt, das finde ich witzig, das ist mein Humor. Die Keymodes. Mit dem Wort Keymode aktiviert man einen sogenannten Keymode. Wie man die definiert, haben wir nachher noch, kommen wir gleich noch drauf. Der kann aktiviert werden und dann gilt ein komplett anderer Satz Shortcuts, die dann auch definiert werden. Ich habe das mal angedacht, zum Beispiel für so einen Beamer-Mode, dass man sagt, ich hatte ein Programm, das hat hier auf meinen Presenter nicht reagiert und dann einfach sagt, man geht in so einen Beamer-Mode und setzt diese Beamer-Taste, stellt man jetzt um auf eine andere Taste oder sowas, um dann einen anderen Satz Zeichen an den Rechner zu übergeben, dass das wieder funktioniert. Raus kommt man wieder mit Escape oder per zugewiesener Tastenkombination. For each. For Each führt jetzt ein Kommando auf allen Fenstern auf, die geöffnet sind, es sei denn, sie werden gefiltert. Sie werden dann gefiltert, indem man hinten mit runden Klammern ein Pattern einsetzt. Ein Pattern kann dann sein, einmal stellt Fluxbox ein paar Suchbegriffe zur Verfügung, dass dann nur die Fenster im aktuellen Workspace benutzt werden oder in allen oder nur grüne oder nur blaue. Da kann man aber auch reguläre Ausdrücke einfügen und dann gefiltert die Fenster belegen mit dem Kommando. Und ja, ich mach's nicht, ist zu gefährlich. Und ja, man kann auch mit einem if verzweigen. Ne, das ist eine Tastenkombination mit if-Verzweigung, ist halt auch spannend, finde ich. Die Möglichkeiten, die das halt impliziert, sind so groß wie die eigene Fantasie. Deswegen finde ich, ist es halt maximal flexibel und wandelbar. Mit Bindkey kann man on the fly Fluxbox einen Shortcut mitgeben. Es gibt die Funktion, dass Fluxbox ein Fensterchen aufmacht, in dem man einen Fluxbox-Command eingeben kann. Dafür ist es eigentlich gemacht. Da kann man dann Bindkey eingeben und kann einfach eine Tastenkombination definieren, temporär, die man dann ausprobieren kann. Nutzungsfälle. So. Ne? Ah, Mod 4 ist alt. Das wäre zum Beispiel die fokussierte Anwendung schließen. Das ist da auch schon per Default mit drin. Die Tasten Alt F4 kennt man. Wäre so dieser Eintrag. Es können Tasten verkettet werden. Das ist dieses Chaining, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Ich drücke STRG X, ich drücke STRG C und dann beendet sich die ganze Nummer. Ja, Keymodes, hier ist es jetzt, wie ich so einen Keymode herstelle, wie ich ihn definiere. Und das ist dann mit dem Namen des Keymodes, ein Doppelpunkt und dann einfach alles, was zu den Tasten ist. Wenn ich jetzt 10 Zeilen habe, die alle dann den gleichen Keymode-Namen haben mit dem Doppelpunkt und den Tasten und ich aktiviere ihn wie vorgesehen, dann sind diese Tasten aktiv. Ne, zum Beispiel mehrere Methoden, alles Mögliche zu beenden, ist immer. Oder ist hier Mode Ende und Mode Ende kann dann mit dem Keyboard Key Mode Shortcut, dem vorgenannten, gestartet werden. Genau. Das hatten wir schon. Das zu den Tastaturbefehlen. Auf Windows läuft Fluxbox übrigens nicht. Fluxbox bietet ein Pseudo-Tiling. Das finde ich sehr angenehm, weil ich für einen Tiling-Window-Manager, weiß ich nicht, sitze ich zu wenig davor und mache zu wenig damit, dann doch, um dann alles mit Tasten zu machen. Und dann das Floating finde ich sehr angenehm, aber ich kann dann auch ein paar Fenster aufmachen und auf Tastendruck die anordnen lassen. Oder mit Anklatter auf Tastendruck die arrangieren lassen, dass er sie mit möglichst wenig Überlappung arrangiert, ohne die Größe zu ändern. Das ist der Unterschied. Bei dem Pseudo-Tiling wird die Größe geändert, bei dem Anklatter nicht. Und da sind auch wieder die Arrange Windows-Befehle mit im Spiel. Und ich habe zum Beispiel hier das Arrange Windows Stack Left und Right. Das heißt, die ganzen Fenster, die sind, er nimmt das fokussierte Fenster, setzt es auf eine Bildschirmhälfte groß und die anderen werden klein gesteckt nebendran. Und da kann man sich ein Fenster aussuchen, wie beim Tiling Manager, das dann in die Arbeitsfläche ziehen, quasi damit arbeiten und dann das wieder anders zu machen. Das geht auch mit oben und unten, aber es wird immer an der Hälfte geteilt. Das ist eine Einschränkung. Das Menü. Das war's zu den Tasten. Das Menü ist das nächste, was. Ja, was soll ich sagen? Wir werden es sehen. Das sind die Menüs, die es in Fluxbox gibt. Wobei, die andere, die, das Window-Menü kennt man, das ist unter Windows war das immer Alt Space, ist auch da, glaube ich, per Default so belegt, dass es dieses Menü. Das Window-Menü, rechter Mausklick auf die Fensterzeile und dann geht auf, will man es überall haben. Also ist es sticky, rollt man es hoch und so weiter oder schließt es. Das Root-Menü ist das Menü, an das man denkt, wenn man das Menü aufmacht. Das Workspace-Menü ist ein kleines spezielles Menü, das sich nur um die Workspaces kümmert. Das kann man aufmachen und da wird dann angezeigt, einmal, man hat die Workspaces, dann kann man aufklappen, dass man sieht, welche Programme, welche Windows da offen sind, kann die auswählen und er springt dahin. Man kriegt auch ein Untermenü quasi mit den ganzen minimierten Fenstern und gibt es auch einen Eintrag im Root-Menü, der einem das dann auch zur Verfügung stellt. Und natürlich die streng geheimen aufrufbaren Menüs durch die Tastaturkombination. Das Window-Menü wird in Window-Menü konfiguriert. Ich war da noch nicht dran. Der sagt halt, da kommt halt die Reihenfolge der Buttons oben in den Menüs, welche Buttons, welche nicht. Und das ist einfach so eine Datei mit 15 Zeilen mit einem Wort ist schnell zu durchschauen. Das habe ich gerade schon gesagt, das steuert das Verhalten von dem Window. Das Window-Menü darf aber auch alles enthalten, was in dem Root-Menü enthalten sein darf. Also kann ich quasi im Window-Menü auch einen Eintrag machen, der mir meinen Rechner runterfährt. Das wäre was, das würde ich woanders einbauen, auf anderen Rechnern. Das Workspace-Menü habe ich eben schon erklärt. Bildet verschiedene Aktionen ab, die man mit den Workspaces machen kann. Zu den Workspaces springen, bestimmte Anwendungen auf dem Workspace direkt öffnen und starten und so weiter. Das Root-Menü. Das Root-Menü ist das Menü, was man als Menü kennt. Ich habe bemerkt, dass es in vielen speziell neueren, größeren Desktop-Environments und auch in Windows einen Suchbefehl gibt im Menü. Ich weiß nicht, ich werde damit nicht warm. Ich glaube, wer für sein Menü eine Suchfunktion braucht, hat ein tieferlegendes Problem mit der ganzen Nummer. Weil mein Menü lege ich an, wie ich es brauche. Es hat meine Logik, es ist so groß, wie ich es brauche. Und dann finde ich das auch alles auf Anhieb, was ich da brauche. Und ja, meine Erfahrung ist mit den anderen, wenn die Programme installiert werden, dann installieren die ihren Menüeintrag irgendwo in irgendeinem Submenü. Und dann war es sehr oft so, dass dieser Eintrag an dieser Stelle für mich einfach nicht eingängig war. Ich hab nicht verstanden, welche Logik steht dahinter. Da jetzt den FIM bei Zubehörprogramme oder irgendwas reinzustecken. Und mache ich lieber selber. Die Änderungen, wenn ich in dem Root-Menü eine Änderung mache, muss ich nicht die Konfiguration neu starten. Ich ändere die Datei, ich speichere sie, ich mache das Menü auf und das ist alles so, wie ich es haben möchte, wie ich es neu haben möchte. Das Menü hatte ich auch schon, diese ganze Konfiguration ist die ganze Zeit im Fluss. Es gibt ständig kleine Änderungen, weil sich ja auch ständig die eigenen Anforderungen, die Programme unter Umständen ändern und so weiter. Das kann man aber alles dann schnell ändern. Wird gespeichert in der Datei Menü. Und wenn ich jetzt doch ein wirklich fertig generiertes Menü haben will, unbedingt, dann gibt es das Programm Fluxbox Generate Menu. Der hat viele, viele Programme drin und der legt einem so ein Menü an, wie man es kennt von anderen Oberflächen. Bitte? Ja. Ja. Ja, nein, man kann es mischen. Also man kann das Fluxbox Generate Menü in den Cronjob schieben oder als Systemd entsprechend äquivalent laufen lassen. Man kann es zusammen mit einem Custom Menü laufen lassen. Die laufen parallel und das geht alles. Ja. Das ist ein Grundgerüst für ein Menü. Das ist natürlich nicht sinnhaft, da steht nichts drin außer dem Namen. Ich weiß gar nicht, ob man den Namen auch wirklich braucht, aber ein Beginn und ein End muss drin sein. Natürlich gibt es auch Kommentare, das ist sehr gut. Ein Menü-Eintrag ist aufgebaut ungefähr wie bei Kurztasten. Man hat einen Tag, man hat dann in runden Klammern ein Label, also eine Bezeichnung. Man hat das Kommando und man kann auch den Pfad zu einem Icon hinten angeben. Mache ich persönlich nicht, weil ich keine Icons gefunden habe, die dann wirklich in meinem Style, in meinem Theme da komplett reinpassen, sondern die standen immer so irgendwie als Fremdkörper dann in diesem Design. Die Tags, da gibt es verschiedene. Es gibt welche, die Struktur regeln, wie zum Beispiel Beginn und End. Es gibt Tags, die Anwendungen öffnen oder einen Befehl ausführen. Und es gibt Tags, die eine Fluxbox-Funktion ausführen. Für die Struktur gibt es Beginn und End, das haben wir schon gesehen. Es gibt aber auch Submenü. Mit Submenü kann man dann die nächste Menüebene einleiten, was dann aufgeklappt wird. Und das wird auch wieder mit End beendet. End hat also eine Mehrfachfunktion. Es gibt Encoding und End-Encoding. Das heißt auch, dass man in einer Menüdatei mit mehreren Encodings arbeiten kann, wenn man mehrere Encoding-End-Encoding-Blöcke reinsetzt. Separator macht halt einen Strich. No-Op macht No-Op. Und Include ist jetzt wieder die Nummer mit dem... Jetzt wird es kompliziert oder kann kompliziert werden. Damit kann man nämlich andere Menüdateien dann einbinden. Zum Beispiel ein Menü, was durch Fluxbox Menu Generate generiert wird. Ganz einfach, mit exec kann man ein Programm öffnen. Exec, Menü anpassen, dann der FIM und die Menüdatei. Dann hat man einen Menüeintrag, mit dem man das Menü ändern kann. Und da sind wir auch bei einem Punkt, den ich inzwischen sehr wichtig finde, weil Fluxbox keine Desktop-Icons kann. Stellt er nicht dar. Man kann ein Programm starten wie iDesk zum Beispiel, das einem diese Funktion zur Verfügung stellt. Aber prinzipiell kann Fluxbox keine Desktop-Icons und ich habe sie nie vermisst, weil ich das alles mit dem Menü mache. Und in dem Menü müssen ja auch nicht nur Programme drinstehen, die man startet, sondern auch noch andere Funktionen. Ne? Ja, da kommen wir dann gleich noch drauf. Die Fluxbox-Funktionen sind jetzt Config. Da kann man verschiedene Konfigurationsparameter dann im Menü ändern. Reconfig lädt die Style und die Konfigurationsdateien neu in Fluxbox ein. Restart startet Fluxbox neu. Exit beendet Fluxbox. Und mit Style übernimmt man einen einzelnen Theme, mit Styles Menu, mit Styles Dir kann man auf verschiedene Arten Verzeichnisse angeben, wo Themes drin sind, die dann alle in das Menü hereingenommen werden. Mit Wallpapers kann man Verzeichnisse angeben, wo man seine Hintergrundbilder hat. Das Workspaces erzeugt einen Eintrag, mit dem man das Workspace-Menü öffnen kann. Und hier kommt jetzt wieder der Command der Commands. Mit Command kann man nämlich jede gültigen Command aus den Kurztasten einfügen. Und dann sind wir wieder da, dass man da wieder alles machen kann, inklusive sich selber überholen und das ganze Ding kaputt machen. Weil man dann auch hier wieder mit Makros arbeiten kann, mit Chaining arbeiten kann, mit allem Möglichen, mit Keymodes arbeiten kann und so weiter. Ja, kann sehr schwierig werden. Und so sieht zum Beispiel, das ist ein Auszug aus meiner Menüdatei, wie die aussieht. Und man sieht, grundsätzlich ist das alles sehr einfach, schnell editierbar und unkompliziert. Ne, man hat oben das Ding, das Menü heißt Menü, bei mir heißt das Menü halt Menü, dann hat man das Encoding und dann kommt erstmal das X-Pad, was einem diese Notizzettel auf den Bildschirm bringt. Dann habe ich einen Strich und dann habe ich ein Untermenü mit Office, wo halt mein Mail-Programm drin ist, LibreOffice drin ist. Dann habe ich ein No-Op mit, das Verzeichnisse heißt, da steht dann einfach Verzeichnisse im Menü. Und dann habe ich Dateimanager-Aufrufe zu verschiedenen Verzeichnissen, die ich da mache. Und dann ploppt einfach der Dateimanager mit dem Verzeichnis auf. Ne, das Submenü Office ist dann unten beendet. Dann kommt das Submenü Grafik, da ist halt der Inkscape drin, das GIMP drin und ich kann Screenshots machen, indem ich nämlich hier Import aufrufe, das ist Import und Display sind Programme aus dem Image Magic Paket. Import macht einen Screenshot und übergibt den an Display, der zeigt den an, dann kann ich den irgendwo anders speichern oder auch, ich glaube, ein bisschen verändern, ist aber schon sehr alt, die Software. Sieht auch etwas altbacken aus, funktioniert aber prima. Und das Ganze als 50% Version, dass er das 50% runterskaliert und das funktioniert prima. Also man kann in das Menü auch noch andere Funktionen richtig einbauen, die man so braucht, als einfach nur Programme zu starten. Die Konfiguration, das sind Styles, das sind Wallpapers. Ich habe Wallpapers aus einer Farbe, ich habe Wallpapers aus dem Verzeichnis, mehreren. Und ein bisschen Konfiguration für Fluxbox und unten Rechner runterfahren, Rechner suspend und Rechner reboot. Ende des Encodings, fertig. Oh, ich glaube, wollen wir das Fenster mal ein bisschen aufmachen? Oder haben wir Fenster offen? Ist Luft hier drin, wie gesagt. Oder ich bin ein Schlosser. Das Menü kann man auch mit der Tastatur benutzen, weil man kann auch einen Shortcut festlegen, der das Root-Menü öffnet und dann einfach anfangen zu tippen und der Cursor, die Markierung, fällt dann direkt auf den Eintrag, der am besten passt. Und dann kann ich mit Rechtspfeil und Space und Return oder so, kann ich dann in das Untermenü gehen und kann das auch mit den Cursor-Tasten weiter verfeinern oder weiter tippen. Durch das Menü, durch den Eintrag Include, habe ich schon gesagt, kann man jetzt separate Dateien einbinden. Und da kann man jetzt dynamische Menüs mit erzeugen. Ich habe zum Beispiel bei mir ein Skript geschrieben, das mir nachguckt, welche Spiele habe ich auf Steam installiert, welche habe ich über GOG installiert, welche habe ich einfach nur installiert und noch ein paar Browser-Games. Das Skript baut mir das alles zusammen in eine Menüdatei und die wird inkludiert. Und dann sind immer die installierten Spiele sind da drin. Andere Anwendungsfälle wären dynamisches Einbinden von NAS-Laufwerken auf dem Laptop. Wenn ich mich mit dem WLAN verbinde, läuft ein Skript an, das mir sofort die NAS-Verbindung herstellt und auch die Menüdatei bereitstellt, die inkludiert wird. Und dann habe ich die direkt im Menü automatisch. Virtuelle Maschinen. Ich hatte mit VMware verschiedene virtuelle Maschinen und VMware hat auch eine CLI und damit kann man dann auslesen, welche Maschinen laufen, welche installiert sind und so weiter. Das kann man nehmen und sich ein Menü generieren lassen, was einem dann Starteinträge oder Stoppeinträge oder was man auch immer möchte dann direkt in das Menü importiert. Playlists, Audio für einen Audio-Video-Player und. Da ist dann tatsächlich wieder die eigene Kreativität die Grenze. Die Slit ist so ein bisschen, hat irgendwie so ein bisschen keiner auf dem Schirm. Machen wir später. Die Datei-Apps stellt Vorgabewerte bereit für Applikationen, die gestartet werden. Sie ist in Sections aufgeteilt, die dann immer jeweils die Vorgaben für die Applikation geben. Und da schauen wir uns jetzt mal ein paar alltägliche Beispiele an. Wir haben ein Programm und das soll immer in der gleichen Größe gestartet werden. Da könnte so der Eintrag aussehen. Wird immer mit 28% Breite und 55 Höhe, glaube ich. Das ist meine XY gestartet. Das Name ist gleich Xterm, ist dann die Property, nach der man filtert. Und da sind wir wieder bei den Sachen, bei diesen Filtern, von denen ich jetzt schon öfters gesprochen habe, die kommen jetzt noch mal ein bisschen mehr. Da kann man jetzt auch mit nach regulären Ausdrücken filtern. Man hat die X-Property Name, die kriegt man raus durch das Programm X-Prop. Kann man sich die geben lassen und dann kann man filtern. Man kann auch mehrere runde Klammern hintereinander setzen. Dann werden diese Such-Patterns alle mit einem logischen UND verknüpft. Und dann kann man mehrere UND verknüpfte Suchausdrücke mit regulären Ausdrücken da reinsetzen, um das alles zu machen. Das zweite Beispiel. Wir reden mit anderen Menschen, wenn auch nur über den Computer, und wir haben dafür das Programm Pidgin installiert. Dieses Programm soll rechts unten positioniert sein, eine definierte Größe haben, ohne Dekorationen erscheinen, nicht in der Taskleiste auftauchen, niemals vom System den Fokus kriegen, aber die Chatfenster sollen ganz normal gehandhabt werden. Kennt jeder den Fall. So, das ist der Eintrag. Man sieht jetzt hier so ein unverknüpfte Pattern oben nach Name und nach Role. Und mit Dimensionen, mit Position, mit dem Deko, dass keine Dekoration außenrum ist, dass es hidden ist, da gibt es drei verschiedene. Hidden ist dann komplett, es taucht nicht in der Taskleiste auf, es taucht nicht auf bei diesem zirkulierten Durchlauf mit Alt-Tab. Layer 12 ist, es liegt auf dem Desktop. Es ist also benutzbar, es kommt niemals in den Fokus, es liegt nicht in der Taskleiste, es taucht nicht auf, wenn ich durch die Anwendungen durchtappe und so weiter. Aber es ist voll nutzbar. Muss ich halt das Fenster wegschieben und drauf drücken. Und das Beispiel 3. Ich möchte beim Systemstart drei Programme starten. Den Firefox, Neosport als RSS Feedreader und Clawsmail. Der Start prinzipiell funktioniert über die Startup-Datei. Diese Programme sollen aber auf dem zweiten Bildschirm laufen, auf dem Workspace Nummer 2, mittig im Bildschirm positioniert, bei einer definierten Größe zusammengruppiert in Tabs, weil Fluxbox kann mehrere Windows in Tabs gruppieren. Das ist speziell auf so limitierten Bildschirmen wie auf dem Laptop sehr angenehm, wenn man dann oben die Reiter hat. Und der Browser soll aber nur in der ersten Instanz damit reingruppiert werden. Das sähe dann so aus. Kann man in der Apps eine Group aufmachen, da kommen die ganzen Programme rein und in der geschweiften Klammer mit dem 1 sagt man ihm dann, dass nur die erste Instanz dieses Programms da auch wirklich benutzt wird. Alle anderen werden ganz normal per Default gehandhabt. Und so kann man jetzt auch verschiedene Sachen automatisieren, verschiedene Automatismen einführen, die dann helfen. Und das ist auch dann jetzt ist auch klar, warum ich am Anfang gesagt habe, man muss da Eigenleistung reinsetzen. Man kann das alles genau so machen, wie man es haben will, bis ins Kleinste. Man muss es aber machen. Jetzt kommen wir nochmal auf die Slitlist. Die Slitlist ist aus der Zeit von Window Maker. Also ist auch schon eher alt. Und zwar Window Maker Dockups, da gibt es noch welche, das sieht auch alles schon betagt aus. Vielleicht kennt noch auch noch einer die BB-Tools, das ist sowas wie Widgets, da gibt es ein eigenes Fenster, ist nicht richtig? Ach so. Ne, es gibt einen eigenen Bereich auf dem Desktop, da kann man wie Widgets so kleine Programmchen reinlegen für die Wettervorhersage und für oder Gakrelm geht da glaube ich auch rein und so weiter. Die ganzen Programme haben oft den Parameter -w, um ihnen zu sagen, dass sie jetzt in dieser Umgebung laufen und die bleiben dann da und dann die sind auch bedienbar, aber das ist alles. Das liegt dann auf dem Hintergrund und stört nicht groß. Kann man auch wieder konfigurieren, wo es ist, in welcher Reihenfolge es ist, wo es liegt und so weiter. Und das läuft in der Datei Slitlist. Wird das konfiguriert. Und jetzt kommen wir schon in die Styles. Aber die Styles können wir nicht mehr machen, weil wir keine Zeit mehr haben. Sonst schneide ich dem... Nein, weil Fluxbox nämlich auch sehr grundsätzlich aussieht, wenn man es erstmal installiert. Das habe ich schon gesagt. Zu den Styles jetzt noch kurz. Man kann Styles machen, es sind Textdateien, es sind Styles dabei. Man braucht keine Grafiken, dann kriegt man generische Grafiken und wenn man die sieht, sitzt man davor und sagt so ein, ah ja, schön. Zeig noch mal Mate. Und weil das, ne, das ist, sie arbeiten mit, liegen in Styles, Fluxbox Styles. Sie brauchen keine Grafiken und gehen auch ohne. Und ach ja, benutzt das Dateisystem XPM, was auch wieder ein Textformat ist, mit dem man Dateien in C-Code ursprünglich komplett einbetten kann. So läuft es auch bei Fluxbox für die generierten Sachen. Ja, Wallpaper auch. In der Datei Overlay wird halt alles überschrieben, was in den Styles ist. Genau. High-DPI-Bildschirme, das ist mir noch relativ wichtig, wenn man so einen Bildschirm hat. Fluxbox kommt aus einer Zeit, wo es sowas nicht gab. Deswegen ist die Unterstützung semi-gut, es funktioniert. Ich habe mit Xrand RD hab ich den X-Server ein bisschen aufskaliert, dann kann man damit arbeiten und sonst kann man sich relativ einfach ein Theme erstellen, was größere Grafiken bietet, dass man dann da auch sinnvoll mitarbeiten kann. Die Konsolenausgabe kennt jeder, wenn es Probleme gibt, startet man das Programm über ein Terminal. Das Logging ist beim Startup, kann man sich von Fluxbox ein Log ausgeben lassen. Die Signale SIG-User, USR1 und 2 nimmt Fluxbox entgegen und bearbeitet sie. Und damit haben wir jetzt die Styles übersprungen, sind aber trotzdem am Ende. Hier sind noch Mainpages, die ich für relevant halte. Die linke Seite sind nur die Fluxbox-Mainpages und die rechten für Zusatzprogramme oder was ich alles benutzt habe. Ich habe auch noch ein paar Links. Weil Fluxbox gibt es schon sehr lange, deswegen findet man auch überall Informationen, die vielleicht schon 10 Jahre alt sind, aber das heißt nicht, dass sie nicht mehr stimmen. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war nicht so langweilig. Und für Fragen stehe ich jetzt noch zur Verfügung. Ich werde jetzt hier noch irgendwo rumlaufen, was essen und Sie können mich gerne alle ansprechen, wenn Sie noch Fragen haben oder wenn Sie das sehen wollen, wie das aussieht und Bilder haben wollen von Styles oder so, dann können wir das gerne im persönlichen Gespräch machen. Vielen Dank. Dankeschön.